Und wenn wir sagen, für immer bist du unser König, ja, das ist ganz tief in meinem Herzen drin, das wünsche ich mir. Du sollst König sein. Und als König lade ich dich ein, jetzt auch zu uns zu sprechen. Uns zu dienen. König heißt, wir sind deine Diener. Und ein Diener hört. Ich habe so die Jünger vor Augen, wie sie zu deinen Füßen sitzen und hören, was du ihnen sagst, was du offenbarst über das Reich Gottes, über deinen Vater. Und so wollen wir heute vor dir sein, Jesus, und hören. Amen. Wir werden uns in der nächsten Zeit im ersten Johannesbrief bewegen. Und zusammen mit der Offenbarung ist das ja das letzte Buch der Bibel. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts, die anderen Aposteln schon längst gestorben. Und Johannes, mindestens 80-jährig, stelle ich mir so vor, weißes Haar, langer Bart. Für die damalige Lebenserwartung uralt, vielleicht kein Haar. Eher eine Glatze, ich weiß es nicht. Und Johannes war noch jugendlicher, als Jesus ihn eingeladen hatte. Komm mit mir, folge mir nach. Als er jünger wurde. Jugendlicher in der Phase des Lebens, wo man sich ja noch schnell für etwas begeistert. Ja, alle, die schon so in meinem Alter sind oder noch ein bisschen älter, wir können ja schmunzeln zurückschauen so auf ein paar Phasen, die wir hatten in unserem Leben. Mal eine Band gespielt oder TÜV gefahren mit Leidenschaft, fotografiert und in der Dunkelkammer mit Chemie und so selbst entwickelt. Und irgendeinmal war diese Phase dann auch wieder vorbei, oder? Und vielleicht ist es auch mit unserem Glauben gar nicht so anders, dass es Zeiten gab, wo wir voll mit Jesus für ihn brannten und mit ihm unterwegs waren, mit mehr Feuer beteten, mit mehr Leidenschaft im Wort Gottes unterwegs waren, ihm dienen wollten. Und ja, diese Phase hat sich wieder mal so, sag mal, normalisiert. Wer in den Johannesbrief eintaucht, der merkt sofort, dieser Johannes, ohne Haare, voller Runzeln, vielleicht schon ein bisschen zittrig, er hat nichts von seiner Leidenschaft für Jesus verloren, nichts von seinem Eifer für Jesus zu gehen. Über 60 Jahre, nachdem Jesus ja, sie zurückgelassen hat und gesagt, ich gehe. 1. Johannes 1, 1 und 2. Es war von Anfang an. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es betrachtet, mit unseren Händen betrachtet. Das Wort des Lebens. Er redet von Jesus. Das Leben wurde uns offenbart. Wir haben es gesehen und jetzt bezeugen und verkünden wir euch das ewige Leben. Es war beim Vater und dann wurde es uns offenbar. Spürst du, das ist nicht einfach Erinnerung. Schwelgen in alten Zeiten. Da ist eine Beziehung. Lebendig, real, relevant. Jesus, es ist das Leben. In ihm haben wir das ewige Leben durch sein Erlösungswerk, durch die Reinigung, durch die Erneuerung, die er uns schenkt, wird Gemeinschaft mit Gott möglich. Man spürt hier, dass Gemeinschaft vorhanden ist. Ja, wenn ich das lese, ich werde fast ein bisschen neidisch, wenn er so aufzeigt. Wir waren ja mit Jesus unterwegs. Wir haben ihn gehört, Originalton. Wir haben mit unseren Augen gesehen. Wir denken, oh Johannes, du hattest es gut. Du durftest mit Jesus unterwegs sein. Du hast die Wunder miterlebt. Du hast die Bergpredigt mit eigenen Augen gehört. Du hast Jesus am Kreuz hängen sehen. Du warst Zeuge von dieser Auferstehung, von dieser Auferstehungskraft. Ja, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Und du sicher auch. Und ich wünsche mir doch so einen Glauben, der auch nach 10 Jahren, 20, 30, 60 Jahren so lebendig und frisch ist, wie es uns hier entgegenkommt. Aber Johannes, und das ist das, was uns packt und uns eintauchen lässt in diesem Brief. Er schreibt ja nicht, um mit seinen Erfahrungen anzugeben. Wisst, ich bin der einzige Apostel, der noch original dabei war. Sondern im Vers 3 schreibt er, wir sagen euch, was wir selber gesehen und gehört haben. Wozu? Warum macht er das? Damit ihr die Leser, wir heute, Pfimi Frutigen, mit uns Gemeinschaft habt. Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und Jesus Christus, seinem Sohn. Wir wollen Gemeinschaft haben, eine geistliche Gemeinschaft. Und das ist nicht einfach schöne Zeit, haben es gut, lustig, amüsant, sondern es ist eine ganz besondere Gemeinschaft. Sie ist mit dem Vater und dem Sohn. Wir wünschen uns, dass ihr Anteil habt an dieser Gemeinschaft. Glaube ist nicht einfach, wir werden irgendwann so angestoßen mit einer gewaltigen Glaubenserfahrung und dann hoffentlich reicht das bis ans Ende des Lebens und wird halt einfach immer ein bisschen schwächer, sondern wir wünschen uns, dass ihr diese Verbundenheit auch habt. Ist es auch deine Sehnsucht? Ich gehe davon aus. Deshalb sind wir doch heute hier. Deshalb kommen wir in den Gottesdienst. Mit Jesus verbunden sein. Es ist mein großer Wunsch. Und wir finden hier eine Anleitung, wie wir in diese Gemeinschaft hineinkommen, was es braucht. Diese enge Verbundenheit mit dem Vater und dem Sohn, vermittelt durch den Heiligen Geist. Und lasst uns gut hören. Ich lade uns ein. Wir wollen uns anleiten lassen. Und ich möchte dich bitten, lass dich ein auf diese Predigtserie. Vertiefe diese Bibeltexte für dich persönlich. Bewege sie im Gebet. Mach die Schritte, zu denen dich der Heilige Geist auffordert. Leben im Licht, darum wird es gehen. Ja, das ist das Anliegen von Johannes. Und wir wollen uns jetzt seinen Zusagen zuwenden. Wie können wir dann Gemeinschaft mit Gott haben? Wie kommt es zu dieser engen Verbundenheit? Ist ja klar, dass vor so langer Zeit, ich meine am Ende des ersten Jahrhunderts, das war eine ganz andere Zeit. Die Leute haben nicht nur anders gelebt, sie haben auch ganz anders gedacht. Aber eigentlich war ihre Herausforderung genau die, die Johannes mit seinem Brief anschreibt, genau dieselbe wie für uns heute. Nämlich, dass die christliche Lehre, der Glaube und die Art und Weise, wie das Wort Gottes gelesen und ausgelegt wurde, sich mit der heidnischen Kultur, in der die Menschen ja lebten, zu vermischen begann. Die Menschen damals bewegten sich ja in einem Kulturkreis, der war vom Christentum noch kaum erfasst. Wenige Jahrzehnte her, dass Paulus da rumgezogen ist, es gab wenige Christen. Sie selber, ihre Umgebung, waren geprägt von einem griechischen, römischen Denken und der damaligen Vorstellungen. Und dann über die Jahrhunderte hat sich eine christliche Kultur herausgebildet, so dass wir heute vom christlichen Abendland ja reden. Aber weißt du was? Ich glaube, das haben wir alle schon gemerkt. Und spätestens, wenn du eine Zeitung aufschlägst, merkst du es. Christliches Abendland. Das ist vorbei. Die Kultur, in der wir heute leben, die ist längst nicht mehr christlich. Sie ist nachchristlich. Man nennt sie säkular. Nicht auf Gott ausgerichtet, sondern rein innerweltlich. Und die Werte unserer Kultur, das, was uns prägt, das, was uns wichtig ist, ich würde es mal so sagen, die haben irgendwo noch christliche Wurzeln, weil wir von daher kommen. Aber indem die Ausrichtung auf Gott gekappt wurde, abgeschnitten, haben sich diese Werte verselbstständigt und sind völlig aus der Balance gekippt. Ja, was ist der höchste Wert unserer Zeit? Was ist der Leitwert unserer, sage jetzt, säkularer Kultur? Es ist der Individualismus. Es geht um mich. Und dass der Einzelne Wert hat, das ist kein selbstverständlicher Gedanke übrigens. Wenn man schaut, in Indien mit diesem Kastengedanken, da gibt es Menschengruppen, die haben keinen Wert. Aber in vielen Kulturen hat der Einzelne keinen Wert, nur die Gemeinschaft zählt. Da ist ein christliches Überbleibsel drin, nämlich die biblische Botschaft, dass jeder Mensch im Bild Gottes geschaffen ist und dass Jesus Christus sein Leben hingegeben hat für jeden von uns, selbst den Verbrecher an seiner Seite. Aus dieser Wurzel ist diese Sicht für den Wert des Einzelnen gewachsen. Aber jetzt wurde Gott zur Seite geschoben und ja, was ist passiert? Wir leben in einer Zeit eines überzogenen Individualismus, wo sich alles nur noch um sich selber dreht und sich der Einzelne als absolut setzt. Du kannst sein, wer du willst. Du kannst tun, was du möchtest. Und niemand soll es wagen, dir zu sagen, wer du bist und was du tun sollst. Das ist unsere Zeit. Und wir könnten andere Werte anschauen, Toleranz und so weiter. Da ist auch eine christliche Wurzel. Aber so überzogen, dass es ja kein richtig und falsch mehr gibt. Das Denken unserer Zeit ist ganz nahe an den Herausforderungen damals. Es ist nämlich eine Zeit eines neuen Heidentums. Und warum sage ich das? Weil wir uns immer wieder bewusst machen müssen, ich bin ja ein Gotteskind, schon, aber gleichzeitig auch ein Kind meiner Zeit. Du bist ein Kind dieser Zeit. Und das Denken um uns herum, das prägt uns mit. Ich mache ein Beispiel, um das einfach wie zu belegen. Hast du gemerkt, schon festgestellt, wie stark wir Wahrheit daran messen, wie sie sich anfühlt? Ich stoße immer wieder häufiger darauf, dass Christen sagen und schreiben, ich weiß, dass es Stellen in der Bibel gibt, die sagen etwas anderes. Aber für mich fühlt sich das nicht gut an. Und man sucht dann einen Weg, diese Stellen anders auszulegen. Man findet im Internet Predigten, Podcasts, was auch immer, die einen bestätigen. Und ist dann gerne bereit, diesen Lehren zu glauben, weil sie das sagen, was man hören will. Und das vertreten, was sich eben für mich gut anfühlt. Das ist der Gradmesser. Es fühlt sich gut an. Und bitte versteht mich richtig. Wir sollen immer darum ringen, was ist die richtige Aussage? Wie hat das Gott gemeint? Ich glaube, wir können immer noch besser verstehen. Aber, und das ist das ganz große Aber, ob wir wollen oder nicht, wir sind Kinder unserer Zeit. Und wir sind mitgeprägt von einem überzogenen Individualismus, einem Toleranzdenken, Autonomiedenken, das aus der Balance gekippt ist. Das ist die Brille, die wir alle anhaben. Und das macht es für uns echt schwierig. Und darum ist dieser Brief so aktuell für uns. Nicht durch YouTube, aber damals zogen Wanderprediger umher. Darum schreibt Johannes diesen Brief. Wanderprediger Und die haben die biblische Lehre mit vermischt mit den populären Vorstellungen der damaligen Zeit. Und es gab einen Mix, der war nahe am biblischen Glauben. Und doch so weit daneben, dass Johannes im hohen Alter keine Ruhe mehr fand, sondern zur Feder griff und diesen Brief schreibt und sagt, liebe Freunde, wir wollen Gemeinschaft mit euch, deshalb achtet gut. Was uns echt beschäftigen sollte, und das ist wirklich verblüffend, die Themenbereiche damals, die ganze Argumentationslinie, verglichen mit heute, mit unserer Zeit, 2023, komplett anderes Thema. Andere Argumentationslinie. Aber unter dem Strich ist die Folge dieser Vermischung Glaube mit Zeitgeist erstaunlicherweise ganz, ganz ähnlich. Nämlich, dass das Verständnis dafür, was Sünde ist, verschoben wird und verwässert wird. Wir werden das sehen im Vers 8 und 10 und übrigens durch den ganzen Brief immer mal wieder. Was macht jetzt Johannes? Ganz cool. Er startet nicht mit einer Kulturanalyse. Wisst ihr, ihr seid griechisch geprägt, deshalb und dann kommt eine Abhandlung. Er geht zurück zu den absoluten Grundlagen. Ich lese uns Vers 5 und ihr dürft gerne mitlesen, es ist eingeblendet. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist die Botschaft. Und wenn er sagt, die er uns gesagt hat, da redet er von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der in Ewigkeit in der Gemeinschaft des Vaters war und auf diese Welt kommt. Jesus, der von sich gesagt hat, niemand kennt den Vater. Nur der Sohn und denen ich es offenbaren will. Was diese Wanderprediger machten, und das ist echt unsere Challenge bis heute, war, dass sie aus ihren Überlegungen und aus ihren Erfahrungen auf Gott schlossen, wie Gott denn ist. Das kommt mir sehr bekannt vor, dass wir sagen, ja, aber Gott würde doch nicht. Er ist doch Liebe, wie könnte er? Wenn zwei sich lieben, er ist doch nicht so kleinlich, dass er einen Traumschein verlangt. Und hetero, homo, bi, was auch immer. Also, ist so unser Gott? Spüren wir, was wir hier tun? Aus unseren Überlegungen schließen wir darauf, wie vielleicht Gott ist. Johannes schiebt dem einen Riegel. Er sagt, das ist die Botschaft. Vom Sohn Gottes höchstpersönlich. Der Einzige, der über Gott überhaupt eine Aussage machen kann. Er sagt, Gott ist Licht. Und in ihm ist absolut keine Finsternis. Gott ist in seinem Wesen hell, rein. Und es fasziniert mich, wie Johannes das hier macht. Eigentlich spricht er ja von der Heiligkeit Gottes. Nur spricht er zu diesen Griechen, die kein großes Verständnis haben, was denn Heiligkeit überhaupt ist. Im Alten Testament, durch das Handeln Gottes mit dem Volk Israel, bekommen wir einen Eindruck. Aber die hatten ja keine Schriftrolle des Alten Testaments zu Hause. Die hatten keine Ahnung. Und anfänglich waren in der Gemeinde noch viele Juden. Und die haben mit ihrer Prägung das Verständnis der Heiligkeit Gottes prägen und, ich sag mal, stabilisieren können. Aber jetzt, anderthalb Generationen später, hat man die Heiligkeit Gottes aus dem Blick verloren. Und Johannes sagt, mit einem simplen Bild, wie Gott ist, er ist Licht. Er ist rein. Ich glaube, auch uns hilft dieses Bild. Weil wir in einer Zeit leben, wo nichts heilig ist und deshalb unser Verständnis von Heiligkeit auch arg unterentwickelt ist. Ich lade uns ein, immer wieder zu den Büchern des Alten Testaments zu gehen, auch wenn das schwieriger zu verstehen ist, vielleicht weniger auferbaulich, als wenn wir einen schönen Psalm lesen oder irgendwie so ein ja. Aber im Alten Testament wird unser Verständnis der Heiligkeit Gottes geprägt. Gott ist Licht. Ich habe gemerkt, dieser Vergleich, dieses Bild ist auch aus einem anderen Grund enorm wertvoll. Ich glaube, viele von uns, wenn wir Heiligkeit hören, da denken wir sofort an eine moralische Leistung und einem Anspruch, den wir ja nicht gerecht werden. Und es ist fast etwas Bedrückendes. Und steht uns dann im Weg zu erkennen, wie wunderbar das ist, einen heiligen Gott zu haben. Schauen, hier steht, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. So heißt das ja. In Gottes Wesen, in seinem Handeln, keine Rücksichtslosigkeit, keine Schadenfreude oder auch nur Gleichgültigkeit, nichts Gemeines, keine Täuschung, nichts. Gott ist Licht. Und nichts Dunkles ist in ihm. Vielleicht hast du zu Hause als Notgroschen irgendwo ein Goldfrenneli versteckt. Oder die Wohlhabenden einen Goldbarren. Hat mir kürzlich einer erzählt. Ja, weißt du, wir haben da renoviert und so, das Teffer weggenommen. Da haben wir einen Goldbarren gefunden. Und mussten uns überlegen, was machen wir jetzt? War noch eine gewisse Versuchung. Und haben das dann gemeldet. Ah ja, das ist irgendwie da oben, der Goldbarren. Aber weißt du, Gold... Das tönt für uns so rein. Es ist nur 99,5% Gold. Und der Rest ist irgendwas wertlose Verschmutzung und sonst Metall. Bringen das nicht reiner hin. Gold. Unser Gott ist Licht. Und es ist keine Finsternis in ihm. Nicht ein Prozent, nicht ein Promille und die anderen Zahlen kann ich nicht mehr sagen. Nichts. Er ist rein. Und das bedeutet... Wir dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen uns ihm anvertrauen. Wir mögen zuweilen sein Handeln nicht verstehen, nicht einordnen können, warum er etwas zulässt, warum er nicht eingreift. Aber eines wollen wir festhalten. Er ist Licht. Halleluja. Das ist die Offenbarung von Jesus Christus über Gott. Jesus ist ja selber Teil der göttlichen Trinität. Und das, was Jesus hier offenbart, paar wenige Worte, reicht eigentlich bereits aus, um die Täuschung dieser falschen Lehren sofort zu entlarven. Deshalb steht als nächstes, jetzt kommt die Schlussfolgerung. Ja, was folgt aus dem, dass Gott Licht ist? Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Wenn wir in der Finsternis leben, deshalb, weil Gott Licht ist, haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Punkt. Ja, auch das Bild, das hier gebraucht wird, das Gegenbild zum Licht, erschließt sich ja uns völlig intuitiv. Leben in der Finsternis. Die Bibel spricht auch von Werken der Finsternis. Ganz einfach. Alles, was im Verborgenen geschieht, alles, was niemand sehen soll, alles, was niemand wissen soll, was ich tue, was ich denke, überhebliche Gedanken, abschätzige Gedanken, unreine Gedanken, Gier, Stolz, Egoismus und Gedanken sind nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir die kultivieren, wenn wir den Gedanken Raum lassen, dann wachsen die und wir beginnen so zu handeln. Sie führen zu Werken der Finsternis. Ich glaube, ich muss das gar nicht weiter ausführen. Wir verstehen sofort, was gemeint ist. Und natürlich ist auch das Gewissen, unser Gewissen, kein vollkommener Gradmesser, aber ein von Gott geschenktes Warnsignal, das wir unbedingt ernst nehmen sollen. Und je mehr wir im Wort Gottes leben, je enger wir verbunden sind mit diesem Gott, desto mehr wird unser Gewissen kalibriert und wertvoller sind seine Signale. Die Begriffe, die Johannes hier braucht, ich weiß nicht, stört dich das? Ich finde es echt eine Herausforderung für uns. Die sind so, ich sage mal, plakativ. Sie sind so schwarz-weiß. Er redet von Licht und Finsternis. Also unsere Zeit ist eher so. Wir sagen dann, weißt du, ich habe es gerne ein bisschen differenzierter. Und wir sagen, ja, ich weiß schon, mein Verhalten in diesem Bereich ist nicht ganz optimal. Aber es könnte auch schlimmer sein. Ist ein Graubereich in meinem Leben, gebe ich zu, ist ein Graubereich. Ich bin ein Kind meiner Zeit. Es fordert mich heraus zu sehen, dass Johannes mit göttlicher Autorität sagt, schwarz oder weiß. Wo stehst du? Das mögen wir nicht. Vielleicht gehen wir innerlich gerade in eine Abwehrstellung hinein oder haben schon fast unseren Widerspruch formuliert auf den Lippen. Bitte lassen wir doch Johannes zuerst ausreden. Hast du wahrgenommen, dass er überhaupt nicht dabei ist, eine Standpauke zu halten? Muss man diesen Brief vielleicht jetzt so als Einstieg in diese Reihe in einem Stück durchlesen? Da kommt immer wieder, liebe Freunde, liebe Geschwister, ihr Lieben. Man spürt so viel Verbundenheit. Da ist keiner, der mit als frustrierter Alter auf die neue Zeit schaut und als letzter lebender Apostel einfach noch alle mal runterputzt, weil sie lau geworden sind. Nichts von dem. Hier steht gar kein verurteilendes Ihr. Hast du den Bibeltext vor Augen? Was schreibt denn Johannes? Es ist ein solidarisches Wir. Er, und so verstehe ich es, wahrscheinlich zusammen mit den Ältesten in Ephesus, schließt sich mit ein. Wir wollen Gemeinschaft mit Gott. Und wir stehen in der Gefahr, uns selber zu belügen. Und Vers 8, wir stehen in Gefahr, uns selber zu betrügen, uns etwas vorzumachen, was gar nicht ist. Wir mögen uns vormachen, mit Gott verbunden zu sein, aber wir sind es nicht, weil Gott Licht ist und ich mit Werken der Finsternis unterwegs. Und wir sind abgeschnitten von dieser Lebenskraft, geistlichen Lebenskraft Gottes. Es geht hier überhaupt nicht darum, wenn wir Gemeinschaft hören, irgendwie Gott zu spüren. Mit Gefühlen hat das gar rein nichts zu tun. Unsere Gefühle sind so leicht manipulierbar. Wenn jemand sagt, ich spüre, Gott ist da, du kannst ruhig sagen, ich spüre zwar nichts, aber du hast recht, denn Gott ist überall. Und natürlich, ja, bei plakativen Aussagen muss man dann immer noch das wieder ins Lot bringen, natürlich kann der Heilige Geist uns einen Eindruck, einen besonderen Eindruck der Gegenwart Gottes schenken. Natürlich kann er das. Er kann das aber übrigens auch mit Menschen, die zutiefst in der Finsternis leben. Denk nur an Paulus, wie er als Christenverfolger unterwegs war und plötzlich ist die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Das kann er. Natürlich. Und ich hoffe, wir haben auch solche Momente, wo der Heilige Geist uns auf diese Art dient. Aber grundsätzlich redet hier Johannes von einer geistlichen Realität. Die ist losgelöst von unseren Sinnen, von dem, was wir wahrnehmen können. Verbundenheit mit dem Vater durch Jesus Christus, vermittelt durch den Heiligen Geist. Das ist das, was Jesus als Leben in Fülle bezeichnet. Es ist der Moment, wo die Kraft Gottes, wie unsere Wurzeln hineinreichen in die Kraft Gottes und wir eine Grundlage haben, zu leben, eingewurzelt sein. Es ist diese Verbundenheit, die uns als Gotteskind bezeichnet, wo wir seine Leitung erfahren, seine Stimme hören, seine Kraft erhalten, das Gute zu tun, das wir tun sollen. Wir haben Johannes 15,5. In ihm bleiben und dann spüren wir nicht etwas, aber wir sehen die Auswirkung davon. Wir sehen Frucht in unserem Leben. Davon redet hier Johannes. Gott ist Licht. Und jeder von uns ist eingeladen in diese Gemeinschaft mit Gott. Vers 7 ist eingeblendet. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Nicht untereinander, so als Gemeinde, das auch, das ist mit eingeschlossen, aber miteinander. Mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von aller Schuld. Das brauchen wir jeden Tag neu. Und ganz besonders in den Dingen, wo wir in unserem Leben hineingerutscht sind, uns verstrickt haben, die uns übermannt haben und jetzt im Finstern geschehen und da sind. Grauzone, nein, Finsternis in unserem Leben. Johannes sagt hier nicht, du musst zuerst vollkommen rein sein und dann kannst du ins Licht hineintreten. Ist dir das aufgefallen, wie er es formuliert? Wenn wir im Licht Gottes leben, haben wir Gemeinschaft und dann geschieht etwas. Es geht nicht darum, vollkommen zu sein, sondern es geht darum, bereit zu sein, in die dunklen Bereiche unseres Lebens Licht hineinstrahlen zu lassen. Und dann dürfen wir Reinigung und Vergebung erfahren, Wiederherstellung. Ich bin fast am Schluss. Aber die eigentliche Herausforderung kommt noch. Was Johannes hier beschreibt, ist wie eine Weichenstellung. Es gibt keinen Mittelweg. Ein Zug kann nicht, wenn die Spuren auseinandergehen, sagen, ja gut, ich kann mich jetzt gerade nicht entscheiden, ich bleibe mal je mit einem Rad auf einer Schiene. Das geht nicht gut. Geht gar nicht. Hier kommt eine Weichenstellung. Wir können Sünde gutheißen. Wir können Unrecht zu Recht erklären. Wir können das Werk, das in der Finsternis geschieht, sagen, ja, ist halt ein bisschen grau. Ist halt so. Johannes sagt, wenn wir das tun, das waren die Wanderprediger damals, die genau so geredet haben. Kein Problem. Kein Problem, mach dir doch keine Gedanken darüber. Johannes sagt, wenn wir das tun, betrügen wir uns selbst. Und zwar nicht einfach betrügen uns selbst, dass wir ein falsches Bild von uns hätten. Nein, das auch, aber es geht noch viel, viel weiter. Vers 9. Denn, das ist die Weichenstellung, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, uns wiederherstellt. Uns in den Zustand versetzt, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben können, weil er Licht ist und wir jetzt auch Licht in unserem Leben haben. solange man abstreitet, solange man die Augen verschließt, kann das ja gar nicht geschehen. Es kann erst geschehen, wenn wir sagen, Herr, komm hinein mit deinem Licht. Das ist die Weichenstellung. Und wenn wir jetzt in dieser Serie unterwegs sind, ihr spürt es, es ist eine echte Herausforderung. Es ist kein Thema so, sondern es ist ein ganz ernstes Thema. Lebe ich im Licht oder lebe ich nicht im Licht? Ich lasse diese Verse eingeblendet. Und wir wollen doch den Heiligen Geist fragen und ihm Raum geben, wo betrüge ich mich selbst? Wo betrüge ich mich selbst? Und zulassen, diese Einladung, diese wunderbare Einladung, wenn wir unsere Sünden bekennen, wow, dann kommt Gott. Dann kommt das Werk von Jesus am Kreuz zum Zuge. Er hat es ja schon, es ist schon alles organisiert. Ich muss es nur noch zulassen. Er vergibt und reinigt, stellt wieder her, führt in die Freiheit, führt ins Licht. Dazu sind wir eingeladen. Ich möchte beten. Ich lade dich ein, mit zu beten. Ich bete mit Römer 13, Verse 12 bis 14. Weil Paulus da genau dieselbe Thematik aufnimmt und konkrete Beispiele macht. Und du darfst betend zuhören und höre auf den Heiligen Geist. Und du darfst vor allem die Einladung hören, komm ans Licht. Bring deine dunklen Werke, bring sie ans Licht. Zu Jesus, ans Kreuz, dem du ihm sagst, Jesus, hier bin ich, vergib mir. Wir wollen uns von allem trennen, schreibt Paulus. Von allem, was man im Dunkeln tut. Wir wollen die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Saufen, Schlemmen, sexuelle Ausschweifungen, ohne Streit, ohne Rechthaberei. Legt das alles ab. Zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Zusammengefasst mit den Worten von Johannes: Komm ans Licht. Wir singen ein Lied miteinander, das uns einlädt. Mutig komme ich vor den Thron. Es braucht jetzt vielleicht wirklich ein bisschen Mut. Weil so ein Schritt, wir uns fragen, ja, was sind denn die Konsequenzen? Ich kann dir eines sagen, Schritt für Schritt, Jesus hilft uns, er begleitet uns. Entscheidend ist, diesen ersten Schritt zu machen. Können wir aufstehen miteinander, weil es auch ein heiliger Moment ist, ein Gebet, unser Herz öffnen, zuhören oder mitsingen, wie du es empfindest. Wir sind eingeladen, diese Heißwirken Gottes zu erleben. Amen.